Krader und Verwundbar. Ein historischer Roman in 3 Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Kapitel 16. Trudi. Die nächsten Tage setzten die 3 Deserteure ihren Marsch fort. Sie gingen weiter Richtung Südwesten. Bernhard war inzwischen voll leistungsfähig. Er lief wie eine Maschine und gab zum Teil sogar das Tempo vor, dem die anderen beiden folgen mussten. Sie unterhielten sich über die Ereignisse der letzten Jahre und tauschten sich aus, wie sie sich ihr Leben nach dem Krieg vorstellten. Es war ein herrlicher Sommer. Die Landschaft, durch die sie wanderten, war leicht hügelig, mit vielen Wiesen und kleinen Wäldern. Immer wieder passierten sie Bäche und Weiher. Sie fühlten sich frei und genossen den Moment in einer herrlichen Umgebung. Das ganze Land erschien so friedlich und einladend. Dieser Eindruck stand in krassem Gegensatz zu der Gewalt, den Morden, Verschleppungen und Plünderungen, die sich hier ereignet hatten und in wenigen Monaten wieder ereignen würden. Sie hielten weiter ihren Rhythmus mit 2 Wanderphasen, unterbrochen von 2 Schlaf- und Essensphasen pro Tag ein. Bei jedem Essen tauschten Heiner und Ludwig besorgte Blicke aus. Als sie einmal nachts an einem Kartoffelacker vorbeigingen, konnten sie der Versuchung nicht widerstehen und bedienten sich. Die Ernte war aber eher enttäuschend. Die Kartoffeln waren klein und nicht ganz reif. Außerdem mussten sie ein Feuer machen, um sie essen zu können. Ein hohes Risiko, entdeckt zu werden. Aber der zunehmende Hunger erhöhte ihre Risikobereitschaft. Eine Woche, nachdem sie Warschau verlassen hatten, waren die mitgenommenen Vorräte aufgebraucht. Anhand eines Wegweisers entnahmen sie, dass sie in der Umgebung von Pajetzno waren, etwa 70 Kilometer vor der deutsch-polnischen Grenze. Und nu? Fragte Heiner, nachdem sie die letzten Reste des mitgebrachten Pökelfleisch gegessen hatten. Sehen, was wir auf dem Weg finden können, antwortete Ludwig, während er seinen Rucksack schnürte und die Decke einholte. Das hört sich ja vielversprechend an, meinte Heiner. Na, dann müssen wir halt nach Kartoffelfeldern Ausschau halten. Der Mais müsste doch auch bald reif sein, sagte Bernhard. Das heißt aber entweder beim Klauen oder beim Feuermachen demnächst erwischt zu werden, erwiderte Heiner. Heiner, es hilft halt nix. Vielleicht finden wir ja Obst und Gemüse, das wir roh essen können, entgegnete Ludwig. Hört sich nach einem erstklassigen Plan an, meinte Heiner zynisch. Kommt Zeit, kommt Rat. Lasst uns losgehen, solange es noch nicht zu heiß wird, erwiderte Ludwig und hing sich seinen Rucksack um. Wenn wir schon bei den schlauen Sprüchen sind, dein Wort in Gottes Gehörgang, sagte Heiner. Sie brachen gemeinsam auf. Bernhard gab das Tempo vor und lief voraus. Nachdem sie etwa 3 Stunden unterwegs waren und gerade einen schattigen Wald durchquert hatten, blieb Bernhard stehen. Unser Bernhard legt heute ein ganz schönes Tempo vor, lästerte Heiner. Am Anfang mussten wir auf ihn warten, jetzt er auf uns, stimmte Ludwig zu. Psst, flüsterte Bernhard, als die beiden ihn erreichten. Da vorne, seht ihr das? Er deutete mit dem Finger auf einen etwas heruntergekommenen, aber schmucken Bauernhof. Der Hof lag etwa 500 Meter vom Waldrand entfernt. Man sah ein Wohnhaus, eine Scheune, einen Gemüsegarten, einen Hühnerstall und mehrere Obstbäume. Ringsherum war ein großes Kartoffelfeld, ein Weizenfeld und eine Wiese mit fast meterhohem Gras. Wenn ich mir das Gras und den Zustand der Felder anschaue, scheint der Bauer hier schon länger nichts mehr gemacht zu haben, sagte Ludwig. Die Apfelbäume brechen fast zusammen, so viel Obst hängt da dran, meinte Bernhard. Sollen wir uns ranschleichen? Sieht unbewohnt aus, sagte Heiner. Es bleibt uns wohl nichts anderes übrig, meinte Ludwig. Lasst uns wenigstens auf die Schnelle ein paar Äpfel mitnehmen. Aber seid leise und vorsichtig. Nur weil wir niemanden sehen und hören, heißt das nicht, dass der Hof tatsächlich unbewohnt ist. Sie schlichen langsam vom Waldrand die Anhöhe zum Gehöft runter. Seht ihr das? Fragte Heiner, als sie näher kam. Da flattern Hühner rum. Wo Hühner, da Eier. Sollen wir? Die anderen beiden nickten stumm. Der Hühnerstall war von einem Maschendrahtzaun umgeben. In dem etwa 10 auf 10 Meter großen Areal pickten um die 15 Hühner und ein Hahn im Gras und gackerten leise vor sich hin. Heiner, Ludwig und Bernhard blickten sich vorsichtig um. Es war weiterhin keine Menschenseele außer ihnen wahrnehmbar. An einer Stelle war im Zaun ein Zugangstor eingebaut. Bernhard drückte die Klinke runter. »Ist offen«, flüsterte er und winkte den anderen beiden. »Du guckst nach Eiern im Stall. Heiner und ich verschaffen uns Lebendfutter, sagte Ludwig. Plötzlich schrie jemand hinter ihnen ein paar polnische Worte. Die drei Männer erstarrten. Hände hoch und langsam umdrehen, rief die gleiche Stimme nochmal. Das hatten sie verstanden. Sie taten wie befohlen und drehten sich mit erhobenen Händen langsam um. Vor dem Tor stand mit einem Gewehr im Anschlag eine etwa 30-jährige Frau. Sie hatte grobe Arbeitsstiefel an und trug eine blaue Latzhose. Obenrum trug sie eine hellblaue, an den Ärmeln hochgekrempelte Bluse. Auf dem Kopf trug sie ein blaugraues Tuch, mit dem sie ihre blonden Haare zurückgebunden hatte. Sie war für eine Frau überdurchschnittlich groß und hatte ein hübsches Gesicht. Trotz der Arbeitskleidung erschien sie äußerst attraktiv. »Wer seid ihr?«, fragte sie. »Polen wohl eher nicht. Deutsche? Russen?« »Wir sind Deutsche«, antwortete Ludwig. »Deserteure.« Sie hielt weiterhin das Gewehr im Anschlag. »So, langsam rauskommen und die Tür zumachen, sonst flattern mir die Hühner davon. Da hinsetzen.« Sie deutete mit dem Gewehrlauf auf eine Bank unter dem Apfelbaum. »So, Deserteure der Wehrmacht.« Jetzt nahm sie das Gewehr runter und beobachtete jedoch weiterhin jede Regung der drei Männer. »Wenn ich uns vorstellen darf, die Dame«, begann nun Heiner. »Zu meiner Linken die Herren Bernhard Neumann und Ludwig Hochberger, beide aus dem schönen München. Mein Name ist Heiner Hansen aus der Hansestadt Hamburg. Viermal H lässt sich einfach merken. Und Ihr werter Name?« Heiner setzte jetzt sein charmantes Lächeln auf. »Gertrud Sokolowski. Meine Freunde nennen mich Trudi. Ob ihr das seid, weiß ich nicht. Im Moment eher nicht, da ihr mir meine Eier und Hühner stehlen wolltet.« »Das tut uns sehr leid, Frau Sokolowski«, sagte Ludwig. »Wir dachten, dass der Hof verlassen wäre.« »Na, da kann man sich irren«, sagte Trudi. »Und nun? Muss ich euch jetzt als Deserteure und Diebe erschießen oder soll ich euch an die Kommandantur in Fallstedt ausliefern, wie Pajetz nur jetzt genannt wird?« »Ich glaube, wir können über alles reden, werte Dame«, meinte Heiner. »Glauben Sie uns bitte, wir wollen Ihnen keinen Schaden anrichten. Nur ist uns die Verpflegung ausgegangen. Wissen Sie, wir kommen direkt aus Warschau und was sich dort abgespielt hat, ist unvorstellbar und war für normale Menschen, wie wir es sind, nicht mehr auszuhalten. Lassen Sie uns bitte in Frieden gehen, wir sind harmlos.« »Was war in Warschau?«, fragte Trudi. »Die polnische Widerstandsarmee hat den Aufstand gewagt, der blutig niedergeschlagen wurde. Viele Zivilisten sind ums Leben gekommen. Die Stadt ist mittlerweile wahrscheinlich vollständig zerstört«, erwiderte Ludwig. »Dieser verdammte Krieg«, schimpfte Trudi. »Wem sagen Sie das?«, meinte Heiner. Trudi setzte sich jetzt im Schneidersitz auf die Wiese und legte das Gewehr quer auf den Oberschenkeln ab. »Der Krieg hat mir meinen Mann genommen. Er ist im letzten Jahr in Stalingrad gefallen, aber dem nicht genug. Wir hatten hier Knechte und Erntehelfer, die jetzt weg sind. Kein Mensch weiß wohin. Viele Dörfer sind menschenleer. Wisst ihr, wir haben in dieser Gegend hier immer gut zusammengelebt. Deutsche, Polen und Juden. Über Jahrhunderte hinweg. Mal besser, mal schlechter. Aber dennoch hat es immer funktioniert. Jetzt geht gar nichts mehr. Viele sind verschwunden und die, die geblieben sind, misstrauen einander. Dann verstehen sie, dass wir desertiert sind?« fragte Heiner. »Wir sind keine Feiglinge. Wir wollten nur nicht mehr bei diesem sinnlosen Gemetzel mitmachen.« »Ja, das verstehe ich«, antwortete Trudi und seufzte. »Ich glaube, dass ich euch trauen kann. Bitte enttäuscht mich nicht. Wenn ihr aber das nächste Mal Lust auf Eier und Hühnchen habt, könnt ihr bitte anklopfen, ja?« Alle lachten jetzt. Die Anspannung legte sich. Trudi stand auf und gab allen die Hand. »Kommt doch ein«, sagte sie schließlich. »Ich mache euch was zu essen und ihr könnt euch waschen. Wenn ich euch vorher nicht gehört hätte, dann hätte ich euch am Körpergeruch entdeckt, so wie ihr stinkt.« Sie blinzelte ihnen zu. Heiner, Ludwig und Bernhard blickten sich beschämt an. »Mag schon stimmen«, sagte Heiner. »Ein Stück Seife hatten wir schon länger nicht mehr in der Hand.« Eine halbe Stunde später saßen die drei frisch gewaschenen Männer in ihren besten Jahren am Tisch in der Wohnstube von Trudis Hof. Es gab gebratene Würste und gekochten Kohlrabi aus dem Gemüsegarten. Es war die erste richtige Mahlzeit seit langer Zeit für die drei Männer. Sie langten ordentlich zu und Trudi schien es zu gefallen. Sie guckte ihnen beim Essen zu, trank ein Glas kalten Kräutertee und lehnte sich gemütlich zurück. »Sagt mal«, begann sie nach einer Weile, »wie geht es jetzt eigentlich weiter mit euch?« Heiner und Ludwig blickten sich an, während Bernhard sich nicht beim Essen unterbrechen ließ. »Eine gute Frage, oder was meinst du, Ludwig?«, meinte Heiner. »Also ehrlich, Trudi, ich darf doch Trudi sagen, oder?«, begann Ludwig. Sie nickte und nippte weiter an ihrem Teeglas. »Das wissen wir nicht. Wir sind davongelaufen, aber wohin wir laufen? Keine Ahnung. Nur nicht zu den Russen. Da sind wir uns einig.« Trudi dachte lange und sichtlich angestrengt nach. Schließlich stellte sie laut ihr Glas auf den Tisch ab. »Wisst ihr was? Ich nehme euch als Knechte auf. Ist eine Menge Arbeit liegen geblieben und ich finde niemanden, der mir helfen kann. Ich brauche Erntehelfer und Männer, die mir den Hof erhalten. Wenn ihr das wollt, könnt ihr euch bei mir hier verstecken. Ich biete euch Nahrung und ein Dach über dem Kopf. Zumindest mal vorübergehend. Die Gegend hier ist ziemlich menschenleer. Wenn ihr euch anständig benehmt, dürfte eure Anwesenheit niemanden auffallen. Was denkt ihr?« Ludwig, Bernhard und Heiner brauchten nicht lange nachdenken. »Trudi, da spreche ich jetzt für alle. Das wäre uns mehr als recht«, sagte Ludwig. »Wir werden dich nicht enttäuschen. Ich fange gleich morgen mit der Pflege des Gemüsegartens an«, meinte Bernhard. Heiner blickte Trudi tief in die Augen und prostete ihr mit seinem Wasserglas zu. »Alles klar, Chefin. Wann geht's los?« »Nach dem Essen«, sagte sie schmunzelnd. »Ich hoffe, ich kann euch wirklich vertrauen.« Trudi konnte sich auf die drei bei ihr untergekommenen Deserteure verlassen. Sie arbeiteten jeden Tag hart. Ihre Chefin zeigte ihnen ihre Aufgabe und sie lernten rasch. Bernhard war der glücklichste Mensch der Welt, als er sich um den Garten kümmern durfte. Heiner und Ludwig erledigten vorwiegend die Feldarbeit. Trudi war sehr zufrieden mit ihren Männern. Sie nahmen ihr die Arbeit ab, die sie alleine nie geschafft hätte. Zudem war sie froh, dass sie nach den langen Tagen der Einsamkeit wieder Menschen um sie herum hatte. Sie fuhr einmal in der Woche mit ihrem alten MAN-Kleinlaster nach Pajetschno auf den Markt und verkaufte Eier, Gemüse, Obst und Hühner. Mit dem wenig verdienten Geld tätigten sie die notwendigen Einkäufe. Eines Tages kam sie zur Verwunderung alle mit einem jungen Schäferhund zurück. »Der soll uns warnen, wenn sich jemand anschleicht, damit ihr euch auch im Fall der Fälle noch rechtzeitig verstecken könnt«, meinte sie. Sie nannten den Hund Hermann, da er eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Generalfeldmarschall Göring hatte. Aus ihm wurde rasch ein richtiger Hofhund. Im September brachten sie alle zu viert die Getreide und später die Kartoffelernte ein. Trudi fuhr mehrmals in den Ort, um die Ernte an die Genossenschaft zu verkaufen. Nachdem auf den Feldern und im Garten nichts mehr wuchs, die Äcker umgepflügt und die Beete bedeckt waren, ging Bernhard öfters zum Jagen. Er benutzte hierfür Trudis alte Flinte. Seine Schießkünste waren wieder in gewohnter Weise vorhanden. Die anderen beiden Männer kümmerten sich mit Beginn des Novembers vor allem um die Renovierung der Scheune und des Wohnhauses. Es ging ihnen gut. Der Krieg schien sich eine Pause zu gönnen. Und weder Trudi noch einer der drei Männer hatte das Bedürfnis, die gemeinsame Wohngemeinschaft zu kündigen. Vor allem Heiner schien zunehmend nicht nur Gefallen am Land weben, sondern auch an Trudi zu finden. Und Trudi war ebenfalls nicht abgeneigt. Im ersten Monat nach dem Kennenlernen kam es zu vermehrt auftretenden intensiven Gesprächen zwischen den beiden. Im zweiten Monat wurden die ersten Berührungen und Küsse ausgetauscht. Im dritten Monat verließ Heiner seine Schlafstätte im Speicher, die er sich mit Ludwig und Bernhard teilte, um nun ständiger Gast in Trudis Bett zu werden. Mit Beginn des Winters waren die beiden ein unzertrennliches Paar. Der Hamburger Stadtmensch Heiner entwickelte sich zum leidenschaftlichen Bauern. Bernhard ging immer öfter mit dem Hund Hermann zum Jagen. Sie stapften durch die Landschaft und kamen oft mit einem Reh oder einer Wildsau wieder zurück. Auch Bernhard schien angekommen zu sein. Nur Ludwig wurde mit der Zeit unruhig. Wusste er doch, dass dieses Leben nicht auf Dauer war. Ihn zog es zurück in die Münchner Heimat. Er hoffte auf das Ende des Krieges und damit verbunden auf die Möglichkeit, sein Studium fortzusetzen. Auch an Eva musste er jetzt wieder öfter denken. Dennoch war er froh, die Wochen und Monate nach seiner Flucht aus der Armee gemeinsam mit Freunden und in gefühlter Sicherheit verbracht zu haben. So feierten sie zu viert gemeinsam Weihnachten und Silvester und genossen die winterliche Landidylle. Die Ruhe und Besinnlichkeit sollte nur mehr von kurzer Dauer sein. Am 12. Januar frühmorgens begann die schon länger erwartete Großoffensive der Roten Armee. Zur gleichen Zeit, nachdem der Vormarsch der Sowjets verkündet wurde, bekam SS-Obersturmführer Tellewanger den Befehl, an die Oder in die Nähe von Cottbus zu ziehen. Die Heimat musste verteidigt werden. Aus seinem Sonderkommando wurde zwischenzeitlich eine Sturmbrigade, aufgestockt auf mehrere tausend Männer, welche vor allem aus Konzentrationslagern rekrutiert wurden. Tellewanger ließ den Häftlingen die Wahl, entweder tot durch Genickschuss oder kämpfendes Mitglied der SS unter seinem Kommando. Nach Warschau war er mit gleicher Methodik an der Niederschlagung des slowakischen Aufstands beteiligt. Die Führung des Deutschen Reichs, hierunter SS-Chef Himmler, ließen ihn in ihrer Ratlosigkeit ohne Einschränkungen wüten. Dem Sieg der Alliierten schien man nichts Rationales mehr entgegensetzen zu können. Genieße den Krieg, der Frieden wird furchtbar, mahnte ihn sein alter Freund Gottlob Berger, als er Tillewanger an die Oder schickte. Auf diesen Rat wollte er hören und entsprechende Vorkehrungen treffen. So fing er an, für die Zeit danach vorzusorgen. Er bereicherte sich ohne Skrupel bei der Zivilbevölkerung und schaffte Gold und Schmuck als sein persönliches Beutegut zur Seite. Kaum war er mit seinem Regiment an der Oder angekommen, ließ er sich als Kommandeur ablösen. Sich in einer Schlacht, die nicht gewonnen werden konnte, erschießen zu lassen oder in russische Gefangenschaft zu geraten, war für ihn keine Option. Um nicht als Feigling zu gelten, gab er daher vor, dass er sich dringend von den Folgen eines Brustschusses vor einiger Zeit auskurieren müsse. Man ließ ihn ziehen. Tillewangers nächstes Ziel war München. Weit weg von der Ostfront. Das letzte Mal war er dort vor knapp 22 Jahren gewesen. Es war während des Hitlerputsches.